was ich jetzt in der Vorbereitung sehr interessant fand, war, dass 61% der berufstätigen Männer eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Bei den Frauen sind es nur 42%.
Ui.
Also auch hier ein großer Gap zwischen Männern und Frauen, was die Existenzabsicherung angeht.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir empfehlen unseren Hörerinnen und unseren Leserinnen, einmal im Jahr einen Finanzcheck zu machen. Dazu zählt dann ein Blick ins Wertpapierdepot, um zu gucken, ob die eigenen Anlageziele noch zum Investment passen. Und neben der Anlagestrategie gibt es aber auch noch andere Elemente, steuerliche Elemente zum Beispiel zu beachten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Versicherungen, für Riester-Verträge und Ähnliches. Und da ja jetzt das Jahresende naht, stehen somit einige wichtige Deadlines an. Und über die wollen wir heute mit euch mal sprechen, welche das sind, was zu tun ist. Und das muss ich Gott sei Dank nicht alleine tun, denn dann habe ich jemanden dabei, die sich richtig super doll damit auskennt. Das ist Annika Peters. Annika ist Finanzplanerin und du warst ja schon zweimal, glaube ich, bei uns im Podcast, ne? Du bist zertifizierte Finanzplanerin und seit 2018 Geschäftsführerin der unabhängigen Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Und du bist echt eine super coole Expertin, kennst dich mit Altersvorsorge gut aus und berätst halt auch primär Frauen in ihren finanziellen Lebensplanungsideen. Und wir hatten ja schon das Vergnügen und deshalb heute freue ich mich, welcome back bei uns im Podcast.
Ja, hallo Anne. Schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und ja, das Jahr geht schneller zu Ende, als wir immer das irgendwie bemerken. Und wir sollten nicht nur die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig besorgen, sondern wir sollten uns auch um unsere Finanzen am Jahresende nochmal kümmern. Und da haben wir ja so ein paar kleine Themen vorbereitet, was man da jetzt noch beachten muss.
Absolut. Das Jahr geht in der Tat zu Ende. Ich darf es nicht, ich fasse es nicht. Ich habe gerade meinen Weihnachtsurlaub gebucht, was ja auch eine Herausforderung ist dieser Tage. Aber es wird passieren. Das ist ja bestimmt für dich jetzt auch eine ziemlich heiße Phase, weil mit euren Kundinnen, oder? Führt ihr jährliche Gespräche mit bestehenden Kundinnen zum Jahresende? Kriegst du das hin oder wie agiert ihr da?
Das ist unterschiedlich. Natürlich sind wir mit unseren Kundinnen laufend im Austausch. Spätestens, wenn sich an der Lebensplanung oder im Leben etwas ändert, sollte man einen Finanzcheck machen. Wir erinnern aber alle unsere Kundinnen auch am Jahresende daran, nochmal diese speziellen Themen anzugehen, machen Auswertungen bei den Depots, die wir betreuen, wo man da noch optimieren kann, um das regelmäßige Thema, was in den Depots passiert, kümmern wir uns ja meistens. Und dann haben wir auch noch ein, zwei Aktionen zum Jahresende im Versicherungsbereich zum Thema Riester und Rürup, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, wo man jetzt noch reagieren sollte. Ich kann nur immer sagen, bitte rechtzeitig drum kümmern. Wenn einem das zwei Tage vor Weihnachten einfällt, dann ist es zu spät. Dann sind die Versicherungsgesellschaften nicht mehr erreichbar, dann wird es stressig, dann wird es nicht mehr verarbeitet. Also am besten wirklich ein paar Wochen früher drum kümmern und geplant an die Sache.
Genau, es kann ja jetzt keine behaupten, sie hätte es nicht gewusst, ja, weil deshalb besprechen wir das heute. Du hast eben schon ein bisschen was gesagt zu den Depots, dass ihr das für eure Kundin übernimmt. Lass uns doch vielleicht mal da anfangen, weil manche haben Depots natürlich bei einer Direktanlagebank, aber auch bei einer Beraterin oder bei einer Bank. Was ist denn da aus deiner Sicht, wenn man so ein Depot, wenn man Fonds, ETFs hat, was gibt es denn da zu beachten, was ist denn da so wichtig?
Also der wichtigste Punkt ist, dass ich meine Freistellungsaufträge nochmal prüfe und entsprechend auch vielleicht neu verteile oder sie noch ausnutze. Wer Kapital anlegt, der sollte eigentlich wissen, dass Gewinne mit der Abgeltungssteuer belegt werden, also dass ich 25% Abgeltungssteuer zuzüglich Soli und eventuell auch Kirchensteuer auf meine Erträge bezahlen muss. Und es aber einen sogenannten Freistellungsauftrag bzw. Sparerpauschbetrag gibt. Und der wird jährlich, steht mir jährlich zur Verfügung, der beträgt 801 Euro, beziehungsweise für Verheiratete das Doppelte. Das heißt, ich darf jedes Jahr Kapitalerträge in dieser Höhe steuerfrei vereinnahmen.
Und Kapitalerträge sind dann Dividenden, Zinsen, Kursgewinne?
Und Kursgewinne, genau.
Mhm. Also gerade wenn man Fonds hat und so, ist das ja schon relevant.
Genau, und gerade bei Fonds ist es eben relevant, sich da auch regelmäßig drum zu kümmern, denn ich muss diese Kapitalertragssteuer erst in dem Moment bezahlen, in dem ich diese Gewinne realisiere. Realisieren bedeutet, indem ich die Investmentfonds verkaufe, ja, und erst in dem Moment muss ich dann eben auch die Steuer bezahlen. Wenn ich jetzt heute Investmentfonds kaufe für 10.000 Euro und die nach 10 Jahren erst wieder verkaufe, vielleicht dann für 15.000 Euro, dann muss ich den Gewinn von 5.000 Euro erst zu diesem Zeitpunkt dann versteuern. Ich habe unter die Jahre aber den Freistellungsauftrag verfallen lassen. Ja, und das ist eben nicht schön, weil wenn ich den jedes Jahr ausnütze, dann kann ich ca. 211 Euro Steuern sparen. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann verfällt der zum Jahresende. Also darum sollte ich mich nochmal kümmern, gerade wenn ich Kapitalerträge habe. Und das ist ja in diesem Jahr, sind die Kapitalmärkte sehr, sehr gut gelaufen. Das heißt, die meisten Depots sind im Plus. Und da kann man eben auch mal was realisieren zwischendrin.
Eine wichtige Info für euch in eigener Sache. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das stimmt. Doch wie genau gehe ich meine Altersvorsorge zielstrebig an? Das klären wir mit euch gemeinsam auf der HerMoney Safety Night am 11. November ab 18 Uhr. Ihr findet alle Infos dazu direkt natürlich auf hermoney.de. Nicht zu übersehen, unser Banner. Und es gibt für euch einen Code HerMoney33, mit dem ihr einen reduzierten Ticketpreis bekommt. Was erwartet euch? Ich finde ein Megaprogramm, das wir für euch zusammengestellt haben. Zum einen trefft ihr dort auf die Ikone der Frauenfinanzbewegung Helma Sick, die diesen legendären Satz geprägt hat, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Wir sprechen vor allen Dingen aber darüber, wie ihr mehr Geld von eurem Arbeitgeber und dem Staat bekommt, um eure Altersvorsorge aufzubauen. Ihr lernt aber auch, wie ihr euer Gehalt selber verhandeln könnt. Wichtig auch, wir reden über Fonds und ETFs, wie ihr die nutzt für eure Rente, wie man die aufpeppen kann, aber auch, wie man das vielleicht später im Alter noch einsetzen kann. Wichtig auch zu wissen, welche Versicherungen brauche ich eigentlich, um generell gut aufgestellt zu sein. Denn ehrlich gesagt, nur einen ETF zu kaufen, ist auch keine Lösung. Und abschließend den Abend werden wir mit einer hochkarätigen Diskussionsrunde, auf die ich mich schon sehr freue, wo wir mit den Expertinnen und einem Experten einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, über die neue Aktienrente sprechen und ob Lebensversicherungen ein Auslaufmodell sind. Also unbedingt dabei sein bei unserer Safety Night. Infos auf hermoney.de mit dem Code HERMONEY33, alles groß geschrieben HERMONEY, bekommt ihr euer Ticket zum Preis von 9,99 € anstelle von 14,99 €. Also nix wie buchen und weitersagen an eure Freundinnen, Schwestern, Mamas, Tanten, Kolleginnen und gemeinsam sehen wir uns dann auf der HERMONEY Safety Night am 11. November. Wir freuen uns auf euch. Gut, aber wenn du sagst, du verkaufst das in ein paar Jahren für 15.000, also machst einen Gewinn von 5.000 Euro, das weiß ich ja heute noch nicht. Also sagen wir vielleicht nochmal so, wir haben diesen Freistellungsauftrag von diesen 801 Euro, beziehungsweise das Doppelte, wenn man verheiratet ist. Wenn ich jetzt einen Fonds oder einen ETF habe, der eine Dividende ausschüttet, dann muss ich das ja fortlaufend versteuern. Korrekt?
Genau, ja.
Da komme ich ja eh nicht drum rum. Das passiert ja wahrscheinlich automatisch, gehe ich mal von aus, wird ja abgezogen von der Depotstelle.
Ja, das wird von der Depotstelle abgezogen, aber die meisten Fonds und ETFs sind heutzutage doch thesaurierend. Das heißt, sie sammeln die Gewinne und auch die Dividenden im Fonds an und werden damit nicht realisiert.
So, und wenn du jetzt aber sagst, du hast, wie du sagst, es ist ein gutes Jahr, die sind gut gelaufen, was würdest du konkret sagen, wie soll ich denn so einen Gewinn einlocken? Weil wir raten natürlich auch dafür, dass man langfristig spart und wenn du dann schon rausgehst, ist das vielleicht auch nicht so optimal, weil wohin dann mit dem Geld?
Was ist genau, da deine Empfehlung? Das ist die eine Möglichkeit, ich verkaufe Anteile meines Investmentfonds, die Höhe muss ich mir eben konkret berechnen, wie viel muss ich denn verkaufen? Ich sollte natürlich danach daran denken, wieder zu investieren, dass das Geld eben auch wieder ins Konto reinfließt. Ich habe das ja nur aus steuerlichen Aspekten gemacht. Eine andere Möglichkeit ist, anstatt einen Verkauf zu machen, einen Tausch zu machen. Ich tausche also in einen anderen Fonds oder ETF, auch dabei realisiere ich eben dann die Gewinne. Wenn ich eine Investmentstrategie verfolge und zum Beispiel ein regelmäßiges Rebalancing mache, dann realisiere ich dabei ganz automatisch Gewinne und nutze auch meinen Freistellungsauftrag entsprechend aus. Also wer mehrere Fonds oder ETFs hat, der kann anstatt eines Verkaufs eben auch in einen anderen Investmentfonds, in einen anderen ETF einen Tausch vornehmen und so die steuerlichen Aspekte ausnutzen.
Genau, das ist, glaube ich, wichtiger Hinweis. Also wenn ich jetzt eine Sparerin bin, die einmalig was macht, die einen Sparplan macht, dann ist das eh nicht so relevant. Aber wenn ich eine größere Summe habe, wo Gewinne dann entsprechend anfallen, dann kann man das aktiver managen. Dann hast du vielleicht auch nicht nur einen Fonds, sondern mehrere. Wie du eben sagst, bist du strategischer unterwegs, hast ein komplettes Portfolio, nicht nur einen Fonds. Dann kann man sagen, von dem einen nehme ich ein bisschen was weg, weil das ist gut gelaufen. investiere das in einen anderen Fonds, der noch Potenzial hat und dann nutze ich so mit den steuerlichen, also ich nutze meinen Steuerfreibetrag dann aus, ich nehme Gewinn mit, sichere quasi auch den Gewinn und reallokiere das und bringe mein Portfolio wieder in Balance. Würdest du das so sehen?
Mhm. Okay. Genau, das ist also wie gesagt auch ein guter Anreiz, sich mal mit seiner Portfolioallokation zu beschäftigen. Ja? Die Strategie, die ich vielleicht mal aufgestellt habe, zu überprüfen, ja? Zu schauen, welche meiner Fonds sind denn gut gelaufen, welche sind nicht so gut gelaufen. Auch wenn ich ein international aufgestelltes Portfolio habe, dann sehe ich eben gerade in diesem Jahr, dass bestimmte Kapitalmärkte besser gelaufen sind als die anderen. Und vielleicht kann es dann auch Sinn machen, in die Märkte, die ein bisschen hinterherhängen, nachzuinvestieren, weil die gerade günstiger sind. Ganz konkret sieht man aktuell, dass zum Beispiel der amerikanische Markt deutlich stärker überbewertet oder höher gewertet ist als jetzt die ganzen Emerging Markets, also die Schwellenländer. Mhm. Ja, da gab es in den letzten Wochen, das haben wir ja alle so ein bisschen mitbekommen, gerade in den asiatischen und chinesischen Aktien Rückschläge. Vielleicht kann ich hier durch eine Umallokation eben mal in den USA Gewinne mitnehmen und die wieder in anderen Ländern, in anderen Regionen nachinvestieren.
Ja, das macht ja Sinn. Deshalb hatte ich auch eingangs gesagt, einmal im Jahr hingucken. Ich muss gestehen, ich mache das immer erst im Dezember. Also ich bin eine von denen, die dann zu spät dran ist, die das dann nicht so aktiv betrieben hat. Weshalb ich ehrlich gesagt es umso spannender finde, weil bis ich Muße habe, dann ist es bei mir fast Weihnachten und dann gucke ich mal wirklich ausführlicher rein. Natürlich gucke ich zwischendurch ab und zu mal in mein Konto, aber man soll es ja schon mal ein bisschen strategischer angehen.
Ja, obwohl, wenn ich es selber in meinem Online-Depot selber manage, dann reicht es auch noch im Dezember, weil das eben alles automatisch bei den Online-Banken läuft. Wenn ich das jetzt bei einer Beraterin habe, mit der ich nochmal drüber sprechen möchte und auch nochmal einen Termin vielleicht haben möchte, da wollen alle zum Jahresende. Also da muss ich mich früher drum kümmern. Und wenn ich jetzt bei einer klassischen Bank bin, auch da sollte ich mich eben rechtzeitig darum kümmern. Relevant wird das Ganze eben auch, wenn ich ein größeres Vermögen habe, das ich manage, das ich betreue, und vielleicht sogar bei verschiedenen Bankendepots habe, denn dann muss ich mich eventuell sogar noch mit dem Thema Verlustbescheinigung beschäftigen. Und dieser Antrag auf Verlustbescheinigung muss spätestens am 15. Dezember bei der Bank sein.
Aha.
Danach habe ich keine Chance mehr.
Das besprechen wir jetzt mal. Also ich selber habe ja ein Depot auch selber, also da fühle ich mich jetzt, habe ich jetzt Absolution erteilt bekommen, dass das bei mir ja dann noch machbar ist, wenn ich das jetzt dann selber mache. Und aber das ist ja auch so ein Thema mit Verluste aufrechnen. Du empfiehlst ja auch, dass man sagt, Gewinne mitnehmen, ja, aber auch Verluste mal gegenrechnen. Ich muss gestehen, ich bin ja, mag ja vielleicht manch einen verwundern oder der meinen Podcast hört eben nicht, ich bin ja nicht der Mathe-Crack. Ja, hatte ja Mathe eine 4, wenn es gut lief. So. Und deshalb bin ich auch nicht so jemand, die jetzt so akribisch da in mein Depot geht und nach Gewinnen und Verlusten forscht. Wie mache ich das denn aus deiner Sicht am besten? Weil ich kriege schon immer, ich sehe das natürlich so, dass du so Verlustvorträge hast. Ich beantrage auch mal brav diese Verlustbescheinigung oder die Gewinn- und Verlustbescheinigung heißt das ja, glaube ich. Aber wie kann ich das strategischer machen aus deiner Sicht?
Also wirklich relevant ist es nur, wenn ich mehrere Depots bei unterschiedlichen Banken habe. Wenn ich alles bei einer Bank habe, dann passiert das ganz automatisch. Die Bank führt für mich verschiedene Verlustverrechnungstöpfe. Das heißt, wenn ich mit einer Transaktion mit Aktien oder Fonds Verluste gemacht habe, dann werden die in meinen Verlustverrechnungstopf eingestellt. Und wenn ich Gewinne mache, muss ich erst Steuern auf die Gewinne bezahlen, wenn ich die Verluste wieder aufgeholt habe. Jetzt stellen wir uns aber vor, du hast zwei Depots bei zwei Banken. In dem einen Depot bei der Bank A hast du Verluste. Bei der Bank B hast du Gewinne. Die Banken können ja untereinander oder kommunizieren untereinander nicht über dein Depot. Das heißt, Bank A kann nicht wissen, dass du bei Bank B Gewinne hast, ja, und kann diese Gewinne und Verluste nicht miteinander verrechnen.
Verstanden.
Mhm. Das musst du über deine Steuererklärung dann machen. Und dafür musst du dir eine Bescheinigung von deiner Bank holen über diese Verluste, die du bei dieser Bank hast und über die Gewinne, die du bei der anderen Bank hast. Und dann kannst du das über deine Steuererklärung miteinander dann wieder verrechnen und dir zu viel bezahlte Steuern über deine Steuererklärung wieder zurückholen. Ganz wichtig dabei ist zu wissen, dass es unterschiedliche Verlustverrechnungstöpfe gibt. Du darfst Gewinne aus Aktien nicht mit anderen Gewinnen aus anderen Wertpapieren, wie zum Beispiel Anleihen oder Investmentfonds, verrechnen.
Was? Wenn das du ist also mir mit Aktien, total neu. Jetzt kein Scherz.
Das ist eben, weil man eben hier auf die Spekulation mit Einzelaktien eben, man will nicht sagen, damit kannst du Verluste machen, das kannst du mit anderen Anlageklassen wieder verrechnen, ja? Weil eben Aktien da anders sind. Auch Aktienfonds dürfen nicht mit Einzelaktien verrechnet werden. Also das ist wirklich komplexes Steuerrecht. Ja? Aber ganz wichtig zu wissen eben, dass wenn ich mit Aktien Verluste mache, darf ich die nur mit Gewinnen aus Aktien auch wieder verrechnen. Und alle anderen Wertpapiere.
Okay, also ich habe ja primär Fonds und ETFs, jetzt rede ich halt von mir und habe natürlich auch Einzelaktien und deshalb habe ich das jetzt nicht so wahnsinnig beachtet. Aber ich war der Meinung in meiner Naivität, dass man das, es handelt sich ja um die gleiche Kategorie im Sinne von Aktien sind ja auch innerhalb der Fonds drin, dass da eine Unterscheidung ist. Ich oute mich, habe ich nicht gewusst.
Ja, das hat sich eben alles geändert mit der Einführung der Abgeltungssteuer. Es ist ja auch so, dass wenn du Verluste mit Aktien oder Wertpapieren machst, darfst du die nicht mit Gewinnen zum Beispiel aus Mieten oder aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Tätigkeit verrechnen. Das war früher ja auch anders. Dafür sind aber Wertpapiere eben mit der Abgeltungssteuer mit 25% steuerlich bevorzugt.
Okay, ja. Verstehe. Gut, das hätte ich, das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, aber das ist eben unsere Gesetzessprechung. So, das heißt, Fazit hier einfach zu sagen, hey, einmal Freistellungsauftrag überprüfen bei einer oder bei mehreren Banken, den vielleicht auch optimieren, indem man vielleicht mal sein Portfolio rebalanced, wenn man mehrere Fonds oder ETFs besitzt oder Aktien und das versucht so ein bisschen einzukränken und vielleicht auch die Verluste einzudämmen, habe ich verstanden. Und rechtzeitig das machen, wenn man das bei dir machen will oder bei einer deiner Kolleginnen. Ansonsten, wenn man ausschließlich online ist, kann man anfangen selbst zu rechnen.
Ja, kann man anfangen selber zu rechnen. muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Was jeder tun sollte, mal schauen, habe ich denn überhaupt einen Freistellungsauftrag gestellt und in welcher Höhe? Viele haben noch Freistellungsaufträge bei Banken liegen, wo sie mal ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch hatten, wo gar keine Erträge mehr erzielt werden. Ja, also da muss ich wirklich meine Freistellungsaufträge mal neu verteilen. Ich muss die auch nicht alle zu einer Bank bringen, ich kann die auch splitten. Ich kann auch von den 801 Euro 400 zur einen Bank und 401 zur anderen Bank vergeben. Ich darf nicht zu viel vergeben. Ja, da muss ich aufpassen. Das geht dann Richtung Steuerhinterziehung. Das Finanzamt kann das rausfinden. Wenn man jetzt die Erträge nicht hatte, dann ist das kein Problem. Aber da bitte einfach nochmal drauf schauen, nochmal alle Bankverbindungen überprüfen und bei allen Bankverbindungen nachschauen, wie hoch mein Freistellungsauftrag
ist. Also ich muss dir sagen, in Vorbereitung zum Podcast, da habe ich auch ein bisschen geschwitzt und habe mir überlegt, was ist mit meinen Freistellungsaufträgen? Ich muss das echt nochmal angucken, weil das ist schon für mich auch so lange her, dass ich gewisse Konten aufgemacht habe. Und bei dem einen, ich habe dieses Jahr ein neues Depot auch nochmal eröffnet, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, was ich da gemacht habe. Also jeder nochmal selber würde nachdenken, nicht nur ich, auch alle anderen vielleicht nochmal. Also sehr wichtiger Hinweis, danke schon mal Annika. Aber es geht ja nicht nur um Fonds, ETFs und unsere Geldanlage, sondern es geht ja auch um die Versicherungen. Das habe ich jetzt für mich selber auch gerade mal wieder gemacht, weil ich eine Änderung auch in meiner Lebenssituation hatte. Aber das gucke ich mir auch regelmäßig schon mal eher an. Das sind ja auch dann nochmal größere Summen oder so. Ich weiß und ich glaube, viele wissen, dass man einmal im Jahr die Autoversicherung wechseln kann. Ich glaube, der Stichtag ist jetzt bald, oder?
Der 30.11. ist immer in der Werbung der große Punkt, jetzt noch die Autoversicherung schnell wechseln.
Ja. Genau. Wobei ich mich frage, ob das wirklich so viel bringt.
Ich sag mal nein. Das ist nicht der Punkt, wo ich wirklich Geld sparen kann oder wo es um Existenzrisiken geht, ob ich jetzt da 5 Euro mehr oder weniger bezahle. Die Deutschen lieben ihr Auto und versichern es so hoch, wie es geht und geben dafür Geld aus. Anders sieht es aus bei so Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Existenzabsicherung, die eigentlich viel wichtiger sind. Ich spreche hier ganz konkret über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich berufsunfähig werde, liegt je nach Altersklasse und je nach Geschlecht zwischen 29% und 43%. Das wow. Finde ich schon enorm. Im Schnitt sagt man so ganz grob, jeder Vierte wird in seinem Berufsleben irgendwann mal für eine Zeit lang berufsunfähig sein. Die häufigsten Gründe sind eben psychische Erkrankungen, die stark zunehmen, aber auch alles, was mit Bewegungsapparat, ich sage mal ganz klassisch, dass viele sitzen, führt zu Rückenproblemen, aber auch Krebserkrankungen. Ja? Und gerade Frauen haben eben hier ein hohes Risiko an psychischen Erkrankungen zu leiden und entsprechend braucht man hier eine Absicherung für seine eigene Arbeitskraft und das haben die Deutschen irgendwie nicht. Und gerade, was ich jetzt in der Vorbereitung sehr interessant fand, war, dass 61% der berufstätigen Männer eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Bei den Frauen sind es nur 42%.
Ui.
Also auch hier ein großer Gap zwischen Männern und Frauen, was die Existenzabsicherung angeht. Und wer noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat und Geld sparen möchte, dem kann ich nur raten, das noch dieses Jahr zu tun. Denn nächstes Jahr wird es teurer. Das heißt, wenn ich mich erst im nächsten Jahr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe, da muss man ganz klar sagen, dann kann man mit bis zu 10% höheren Beiträgen rechnen.
Das ist ja richtig viel Geld. Wie kommt's?
Ja, gerade wenn ich über die Laufzeit das rechne, die ich vielleicht noch 30, 35 Jahre vielleicht sogar im Berufsleben bin und ich rechne das dann hoch und das sind irgendwie nur 4 Euro mehr im Monat, dann sind das nachher auch fast 2000 Euro, die ich mehr ausgegeben habe. Der Hintergrund, warum das dieses Jahr teurer wird, ist nochmal ein ganz besonderer. Das liegt daran, dass der sogenannte Höchstrechnungszins zum 01.01.2022 von 0,9 auf 0,25% gesenkt wird.
Das ist viel.
Und das ist die Grundlage für alle Versicherer, um die Beiträge zu kalkulieren. Sie dürfen also jetzt nicht mehr mit 0,9, sondern sie dürfen gesetzlich vorgeschrieben nur noch mit 0,25% kalkulieren. Und entsprechend müssen sie höhere Beiträge verlangen, um die gleiche Berufsunfähigkeitsrente leisten zu können.
Ah, okay. Das heißt, erklär das doch nochmal mit dieser Höchstversicherung. Ich glaube, viele haben das zum ersten Mal gehört. Ich bin jetzt auch kein Pro mit sowas. Das heißt, Sie haben das Commitment gegeben, so und so viel zahlen Sie aus im Falle eines Falles. Das bleibt genau. Da unverändert.
Mhm. Ja. Und die Beiträge, die Sie dafür verlangen, mit denen die legt die Versicherung ja an, mit denen arbeitet ihr. Ja, die kann sie aber nur sehr sicher anlegen. Und wir alle wissen, die Zinsen sind extrem niedrig. Das heißt, wenn ich heute Geld anlege, kriege ich dafür keine Zinsen mehr. Und das geht den Versicherern genauso. Mhm. Dieser sogenannte Höchstrechnungszins, einige kennen den vielleicht auch unter dem Begriff Garantiezins. Das ist nicht genau das Gleiche, aber das ist, es wird häufig gleich genannt und es hat auch die gleichen Auswirkungen. Das ist das, was also der Versicherer mir an Garantiezins geben muss. Mhm. Und das in diesen aktuellen Zeiten geht eben nicht mehr mit 0,9, geht jetzt auf 0,25. Es gab noch Zeiten, da hatten wir 4% Garantiezins. Traumhafte alte Verträge haben auch diesen Garantiezins behalten. Und das ist eben das Wichtige. Wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe dieses Jahr, dann behält der noch die 0,9% für die gesamte Laufzeit. Mhm. Wenn ich den erst im Januar abschließe, dann behält der 0,25% für die gesamte Laufzeit.
Okay, das heißt, wenn jemand noch keine Berufsunfähigkeit hat, ich habe selber einen, ich finde das auch wichtig, dass man sowas macht, weil ich finde, dein Humankapital, wie man in der Fachsprache sagt, abzusichern, ist eigentlich eines deiner wichtigsten Güter. Ja, weil wenn wir nicht mehr selber aus eigener Arbeitskraft mobilisiert werden können, unser Einkommen mobilisieren, glaube ich, ist das schwierig. Also von daher, wenn jemand beabsichtigt, das abzuschließen, auf jeden Fall noch in diesem Jahr, um bessere Konditionen zu kriegen.
Genau, und ich sag mal, wenn ich so kurz davor stehe und mich nicht entscheiden kann, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht, dann bitte jetzt noch schnell machen. Mhm. Wer jetzt erst anfängt zu vergleichen und vielleicht auch einige Vorerkrankungen hat, da wird es ehrlich gesagt schon ein bisschen knapp, bis man den ganzen Antrag und alles durch hat. Mhm. Eine Berufsunfähigkeit absichern ist nichts, was man mal kurz mit einem Fingerschnippen macht. Da muss man sich schon intensiver mit beschäftigen. Da muss ich eventuell dann in den sauren Apfel beißen und das dann im Januar oder im Februar irgendwann mal machen. Ja. Aber Hauptsache, man macht es endlich mal. Denn einige schieben es so lange vor sich her, bis der Fall des Falles eintritt. Und wenn das Haus mal brennt, dann kann ich es nicht mehr gegen Feuerschäden versichern. Klar sagen, das geht nicht. Oder das Auto, das am Baum hängt, das kann ich auch nicht mehr versichern gegen Vollkaskoschäden.
Absolut, ja. Absolut. Man sollte sich darüber Gedanken machen. Es ist natürlich langwierig. Ich weiß, dass ich habe für meine Kinder die Berufsunfähigkeit abgeschlossen. Das ist ein riesiger Fragebogen, wo du alles mögliche ankreuzen musst. Also schon ein bisschen die Grätze, muss man ja mal sagen. Aber aber es ist noch schlimmer, wenn dir dann was widerfährt und du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst.
Ja, und du wirst jedes Jahr älter. Die Versicherung macht einen auch immer zum 1.1. gleich älter. Die glaubt immer, dass man am 1.1. schon Geburtstag hat. Für mich kein Problem, weil ich habe ja im Januar Geburtstag. Aber für alle, die dann irgendwie älter gerechnet werden, das heißt, ich werde, wenn ich jetzt im Dezember den Vertrag abschließe, noch ein Jahr jünger einkategorisiert, als wenn ich es im Januar mache. Auch das hat Auswirkungen auf den Beitrag.
Verstanden. Also, dann nochmal genauer hingucken. Sonst noch was bei Versicherungen, die du für relevant hältst, außer vielleicht nochmal eine Haftpflicht zu überprüfen oder Rechtsschutz oder... Weiß nicht.
Da sollte ich immer mal wieder durchgehen, vielleicht beim Versicherer mal nachfragen, ob es eine neuere Tarifgeneration gibt, die häufig günstiger mit besseren Leistungen ist. Mhm. Also da einfach mal ein kurzes Tarifupdate abfragen, ob es das gibt und dann eventuell in den neuen Tarif wechseln.
Mhm. Verstanden. Genau. Und eine deiner Lieblingsaussagen ist ja, das hatten wir im letzten Podcast, da haben wir über Riester und Rürup gesprochen, das war ja auch schon vor einem Jahr. Du sagst immer, man muss seinen Riester-Vertrag pflegen. Wie pflege ich denn so einen Riester-Vertrag genau?
Genau. Den Riester-Vertrag, da muss ich mich einmal im Jahr drum kümmern, denn ich nutze diese Zulagen nur optimal aus, wenn ich das an mein Gehalt anpasse. Eigentlich sollte ich das schon Anfang des Jahres tun oder kann das schon Anfang des Jahres tun, denn mein Beitrag, den ich einzahlen muss, bemisst sich immer aufgrund des Gehalts, das ich im Vorjahr verdient habe. Das weiß ich ja schon im Januar. Für alle, die es aber nicht getan haben, die es verschlafen haben oder irgendwo in die Schachtel reingeschmissen haben mit den ganzen anderen Unterlagen, bleibt noch bis Jahresende Zeit, das nachzuholen.
Okay. Ja?
Und zwar muss ich, um die volle Riester-Zulage zu bekommen, immer 4% meines Vorjahresbruttos einbezahlen, maximal 2.100 Euro abzüglich der Zulagen. Das kann man ausrechnen, ganz einfach für alle Singles, die den Maximalbetrag zahlen wollen, die keine Kinder haben, liegt dieser Betrag bei knapp 161 Euro im Monat. Wer das bezahlt, ist fein raus, braucht sich nicht weiter drum kümmern. Mhm. Alle, die weniger einbezahlen, oder Kinder haben, die sollten das entsprechend überprüfen. Ich muss es auch überprüfen, wenn Kinderzulagen rausfallen, zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und ich kein Kindergeld mehr für die bekomme, auch dann muss ich meinen Beitrag gegebenenfalls anpassen. Und das kann ich noch bis Dezember rückwirkend fürs gesamte Jahr machen. Das heißt, wenn ich das jetzt verpasst habe und zu wenig bezahlt habe, dann kann ich das über eine Einmalzahlung nachholen.
Okay, verstehe. Also das kann man sich ja relativ leicht anschauen, wenn man so einen Riester-Vertrag hat. Ich meine, Riester ist ja immer wieder so ein bisschen auch in Verruf, ist ja auch aktuell wieder die politische Diskussion, was passiert damit, wenn wir dann mal eine neue Regierung haben. Das hätte ja letzte Legislaturperiode schon angepasst werden sollen, aber deine Empfehlung ist ja auch, und ich denke, das stimmt nach wie vor, so etwas lohnt sich auch besonders für Mütter mit Kindern, mit mehreren Kindern, richtig?
Genau, weil ich als Frau oder als Mutter mit mehreren Kindern eben Zulagen, entweder 185 Euro für die älteren Kinder, die vor 2008 geboren sind, oder 300 Euro für Kinder, die nach 2008 geboren sind, als Zulage bekomme. Und es lohnt sich auch schon mit zwei Kindern und der eigenen Zulage kriege ich 775 Euro im Jahr vom Staat geschenkt. Je nachdem, wie hoch mein Einkommen ist, muss ich vielleicht selber nur 20, 30 Euro im Monat einbezahlen. Das ist eine Riesenförderung, die sollte ich vielleicht einfach mitnehmen. Ganz klar wird der Riester die Altersvorsorge nicht retten können, aber es ist ein kleines, nettes Zubrot, wo ich vom Staat was mitnehmen kann. Für wen Riester in Frage kommt und der sich da jetzt noch nicht drum gekümmert hat, auch da dringend Handlungsdruck, denn auch der Riester wird von dieser Garantiezinssenkung betroffen sein. Ah. Ab nächstem Jahr werden einige Anbieter das Riester-Geschäft komplett einstellen. Es wird keine Riester-Verträge mehr von manchen Versicherern oder manchen Vorgesellschaften geben, denn 0,25% nach Kosten garantiert mit einer 100% Beitragsgarantie, das ist nicht mehr zu gewährleisten. Das können die Versicherer nicht mehr machen, das ist ein Minusgeschäft und das ist ja auch die große Kritik am Riester eigentlich. Der Riester hat eine Beitragsgarantie und das in Zeiten so niedriger Zinsen, das kann nicht funktionieren und da muss eine neue Bundesregierung wirklich mal dran arbeiten.
Ja, ich denke, das steht auch hoch auf der Agenda. Wir werden das ja jetzt dann auch bei der Safety Night, die wir ja jetzt am 11.11. dann haben, auch nochmal thematisieren. Da haben wir auch Expertinnen und einen Experte da. Da kann man auch mal ein bisschen live befragen, weil das ist schon eine interessante Sache, was da jetzt passiert, ne? Und ob da eine Aktienrente kommt, wie ja die FDP vorgeschlagen hat und wie es auch in den nordischen Ländern ist. Also da wird sicherlich was kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Also Riester, Zulagen angucken, sichern, gucken, was das Einkommen war, damit man da auch gut unterwegs ist. Und für die Mamas unter euch auf jeden Fall eine interessante Geschichte, dann noch ein bisschen Geld, die Zuschüsse sich entsprechend zu holen. Vielleicht noch abschließend, ist ja nicht jeder angestellt, sondern es gibt ja auch Selbstständige, die Rürup-Rente haben. Gibt es ja auch noch Anpassungsbedarf aus deiner Sicht, außer natürlich einzahlen oder so?
Also das Steuerjahr neigt sich zu Ende und wenn ich die eben auch hier noch Freibeträge nutzen möchte, dann kann ich in meine Rürup-Rente auch noch Zuzahlungen machen. Die Rürup-Rente ist nicht nur für Selbstständige, sie ist auch gut für gut verdienende Angestellte geeignet. Sie ist ja auch, finde ich, für mich immer eine Babyersatzrente. Das heißt, wenn ich meine Tätigkeit als Mutter selbstständig beachte, dann kann ich auch hier weiter Beiträge einbezahlen. Je nach steuerlicher Situation kann das viel Sinn machen, hier noch den Freibetrag auszunutzen. Insgesamt kann ich im Jahr 2021 nämlich 25.787 Euro in die Schicht 1 Altersvorsorge einbezahlen. Da gehören gesetzliche Renten, Versorgungswerke und die Rürup-Rente mit dazu. Mhm. Und da ist doch ein relativ hoher Steuerhebel, wenn ich einen hohen Steuersatz, ein hohes Einkommen habe, da. um nochmal Geld zu sparen und vielleicht auch nochmal eine Sonderzahlung, ein Weihnachtsgeld, das ich bekommen habe, für meine Altersvorsorge zurückzulegen.
Mhm. Ja, wer von euch sich interessiert für die Details nochmal für Rüropriester, verweise ich nochmal den Podcast, den wir beide zu dem Thema gemacht hatten. Vor knapp einem Jahr war das, glaube ich.
Genau, die Nummer 25 habe ich nachgeschaut.
Du weißt es, okay, sehr gut. Ich hätte nochmal nachgucken sollen. Weil da gibt es gerade auch für Frauen so ein paar Sachen zu bedenken, so wie du gerade gesagt hast, auch mit der Rürup, das wissen eben viele auch nicht, dass man, wenn man zum Beispiel einen gut verdienten Partner hat, dann kann das auch interessant sein, sowas zu machen. Und Riester kann man ja auch machen, wenn man selber nicht erwerbstätig ist, oder? Kann man sich ja auch zahlen lassen vom Partner.
Genau, ja. Und das Tolle beim Rürup ist eben, dass ich hier nicht an diese Beitragsgarantie gebunden bin, wie bei der Riester-Rente, sondern dass ich hier eben auch in Fonds und ETFs sparen kann. Und es erhöht natürlich einfach die Rendite dieser Sparanlagen. Es ist auch von der Senkung des Garantiezinses betroffen. Allerdings betrifft es hier nur den Rentenfaktor, da ist es nicht ganz so relevant. Ja. Mhm. Ich sollte aber, wenn ich eine Rürup-Rente abschließe oder eine Rürup-Rente habe, auch da mal reinschauen, welche Fonds sind da eigentlich drin, sind da überhaupt Investmentfonds drin und da auf moderne, vorgebundene Lösungen setzen. Dann kann das sehr gut funktionieren.
Genau, wir wissen ja, dass du ein klarer Fan der Rürup-Rente bist und da selber deine bedienst regelmäßig. Von daher, ich würde mal sagen, bist du ein bisschen voreingenommen.
Ja, ich muss mich auch dringend um meine Zuzahlung kümmern. Ja? Und ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, dass die Kapitalmärkte ein bisschen zurückgekommen sind, weil dann kann ich jetzt nämlich in meiner Rürup-Rente etwas günstiger wieder nachinvestieren.
Ich verstehe, alles klar. So, ich glaube, da haben wir doch schon die wesentlichen Punkte für heute mal abgehakt, sage ich mal. Zumindest wir beide haben sie abgehakt. Also Freistellungsaufträge überprüfen, ja, guckt euch mal an, wie eure Depots gelaufen sind, ob ihr die rebalancieren wollt, vielleicht die Gewinne mitnehmen, ein bisschen umschichten, Verlustbescheinigung beantragen für diejenigen, die mehrere Depots haben, habe ich ja jetzt gelernt, Annika.
15. Dezember.
Genau, das ist der Stichtag.
Deadline.
Bei der Berufsunfähigkeit nochmal checken, ob es Sinn macht, beziehungsweise ob ihr schon eine habt und Riester-Rürup darüber hatten wir gerade erst. Jo, ich denke, da haben wir schon relativ viel für diesen Nachmittag besprochen. Habe ich noch was vergessen?
Ich glaube nicht. Also wenn man alle diese To-Dos bis Jahresende schafft, ist man gut.
Und dann noch Weihnachtsgeschenke kaufen.
Genau, rechtzeitig dieses Jahr, denn Lieferengpässe. Also ich gehe jetzt gleich direkt los und besorge schon die ersten Geschenke.
Ehrlich? Krass. Ja, muss man ja theoretisch, oder? Ich denke mir das auch. Die haben dieses Jahr ist ja alles durcheinander gewirbelt, ne?
Also ich bin eigentlich auch immer der Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Besorger, aber ich habe jetzt einen kleinen Neffen und für den ohne Geschenk unter dem Weihnachtsbaum stehen, das muss nicht unbedingt
sein. Naja, und vor allen Dingen das richtige Geschenk, ne? Weil in dem Alter zählt es ja noch. Ein Erwachsener, der sagt dann höflich Danke. Ja, aber so ein Kind lässt es dann schon ein bisschen mehr raushängen. Gut, Annika, verstanden, get it, dann geh kauf mal dein Geschenk. Wir danken dir für deine Hinweise und ja, wer Interesse hat, mit dir auch zu sprechen, insofern mal einen Beratungstermin bei dir bekommt, einfach mal bei euch auf Frauenfinanzberatung in Stuttgart schauen. Ihr seid ja auch Listingpartner bei uns im Beratungssegment. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. In diesem Sinne, Dankeschön. Ihr kennt ja alle Her Money, unsere Webseite, wo es auch sehr viele Informationen in dieser Hinsicht nochmal für euch zum Nachlesen gibt. Es gibt auch einen eigenen, ja, wir haben so einen eigenen Check auch eingerichtet, da könnt ihr nochmal selber drauf gucken, damit einem PDF, damit ihr auch nichts vergesst abzuhaken auf eurer To-Do-Liste. Und ansonsten wisst ihr ja, sind wir bei Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time and ciao.